Ja, da kommen ja ganz viele Kinder her, das finde ich super. Die älteren Kinder wollen nicht vorkommen. Ja, da einen Haufen Utensilien mitgenommen. Wer hat eine Ahnung, für was man diese Sachen da braucht? Carina? Zum Klettern? Jawohl, hast du das Gleiche sagen, Niklas? Jetzt hast du jemand etwas anderes sagen? Klettern, ja. Zum Sichern? Also ein Haufen technische Materialien habe ich da mitgenommen. Also, ich bin zwar nicht mehr in der Adwa, aber ich tue mich sonst ein bisschen betätigen, so ein bisschen mit Seilen und so Sachen, klettern, Bergsteigen, genau, Gletscher, Fels, sättige Zeug. Und ich schlage vor, ich tue einfach mal allen von euch etwas zuschieben da. Achtung, es kommt schnell zu fliegen. Ihr dürft es mal anschauen, was ihr da in die Finger bekommt. Da habe ich noch etwas. Ich glaube, wenn ich das ein bisschen gescheit aufteile, habe ich wahrscheinlich für alle etwas. Da habe ich noch mal etwas. Wer hat noch nichts? Der Krigel, ja, der will auch noch etwas. Ja, genau, tipptopp. So, haben alle etwas? Gut, bin ich froh. Etwas muss ich noch schnell auf die Seite tun, sonst vergesse ich das am Schluss. So, was wir natürlich noch brauchen, ist ein Seil, gell? He? Ohne das läuft gar nichts. Also, was habe ich jetzt euch da verteilt? Für die Erwachsenen, die das nicht sehen, tue ich schnell kurz sagen. Du hast einen sogenannten Friend in der Hand. Darf ich dir noch mal schnell zeigen? Schau, mit dem, du hast schon richtig angefangen. Dem kann man so drücken und dann wird der ganz dünn. Dann kann man so in einen Felsspalt rein tun. Und wenn ich ihn wieder loslasse, dann tut er blockieren. Und dann kann ich mich sichern dran. Tipptopp. Und was hast du da bekommen? Darf ich ja schnell zeigen? Ah, das ist ein sogenannter Tuber. He? Mit einem Tuber tut man sich neumütig abseilen. Ich habe noch jemandem etwas nicht gegeben, was ich noch wollte. Das muss ich noch schnell suchen. Weil das Neumütige und das Altmütige habe ich eigentlich beides dabei. Ich bin nur nicht ganz sicher, wem ich es zugeschoben habe. Oder habe ich es irgendwo vernuscht? Schnell schauen. Darf ich schnell schauen, was dir... Carina hat das Altmütige. Das ist ein sogenannter Abseilachter. Den haben viele von euch schon mal gesehen, denke ich. Das ist ein Abseilachter. Also du hast das Neumütige, das finde ich super. Darf ich dir so schnell zeigen? Hast du eine Ahnung, was das ist? Hey, wie sieht es denn aus? Was könnte man mit dem machen? Was denkst du, Carina? Reinschrauben? Ja, genau. Schau, wenn ich den Schutz da vorne wegnehme, ist das mega scharf. Und das kann ich ins blanke Eis kann ich das reinschrauben. Das ist eine Eisschraube. Genau, ja. Da haben noch zwei weitere von euch so eine Eisschraube. Es gibt die verschiedenen Längen. Genau, das ist eine Eisschraube. Oh, Achtung, jetzt wird es schwierig zu... Wie sagst du? Für eine Seilbahn. Habt ihr das schon gebraucht in der Adwa? He? Für eine Seilbahn. Der hat das Gleiche, das ist einfach ein anderes System. Genau, ich wollte dir ganz kurz zeigen, was wir mit dem machen. Für das habe ich die Seile mitgenommen. Probier es mal auseinanderzuschieben. Ja, genau, du bist schon ein Schritt weiter. Du kannst auch noch die grüne Abdeckung fortschrauben. Probier das mal. Das Grüne, ja genau, so zu verschieben. Ja, genau. Darf ich es ein bisschen weiter oben zeigen? Sehen das die Erwachsenen noch? Das ist sogenanntes Mikrotraktion. Da kann ich Seile reinschieben, wieder zumachen. Und jetzt brauchen wir natürlich hier den Karabiner. Für etwas haben wir den dabei. Jetzt kannst du das mal so, oder respektive kannst du mal am Seil ziehen. Das geht, he? Tipptopp. Jetzt musst du mal auf dieser Seite ziehen am Seil. Oh, geht nicht mehr. He? Das stoppt gerade. Auf der einen Seite kannst du ziehen, auf der anderen Seite nicht mehr. Ja, genau. Super Gerätchen, he? Findest du nicht auch? Willst du schon so eins? Er wüsste nicht für was im Moment, gell? Aber für die Adwa ist das cool. Und du hast das Gleiche, einfach ein eine andere Ausführung. Und dann haben wir es eigentlich schon. Nein, der Krigel, der hat noch etwas. Da ist es, jawohl, sehr gut. Wer hat eine Ahnung, was das könnte sein? Das sind so drei Sachen, die sehen ähnlich aus, aber alle einfach in unterschiedlicher Grösse. Für was könnte man das brauchen? Hättest du es schon mal gesehen? Noch nie gesehen, so etwas. Also, tue ich das kurz erklären. Wenn ich am Klettern bin, in den Felsen zum Beispiel, dann muss ich mich manchmal sichern können. Und dann hat es vielleicht nicht schon einen Haken im Felsen drin, sondern muss ich selber etwas finden, wo ich mich sichern kann. So ähnlich wie der Freund, den ich am Anfang gezeigt habe. Von Damian. 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 Und jetzt, Wenn ich keine Sättigen habe oder der Spalt zu klein ist, dann probiere ich das mit einem sogenannten Keil zu machen. Das heisst, ich probiere den Keil in einem Felsspalt ein bisschen einzuklemmen und dann mit einem Karabiner vordran kann ich die Seile durchlaufen und kann mich so sichern. Da die Seile durch den Karabiner nehmen und einer von diesen Keilen ist im Fels verankert. Dann kann ich mich so sichern. Wieso zeige ich euch lauter so Bergsteigerzeug? Einmal nicht, für das ihr wisst, dass ich für ein Inventar daheim habe. Das interessiert euch nicht. Aber jetzt müsst ihr mal schnell schauen. Ich habe jetzt immer die Sachen erklärt, die ich euch hier in die Hand gedrückt habe. Aber das, was dran hängt, zu dem habe ich noch gar nichts gesagt. Was hängt überall dran? Ein Karabiner. Okay. Für was ist ein Karabiner, Carina? Dass man sich am Gestell oder so anmachen kann. Ja, genau. Was würden euch die Sachen nützen, die ich euch da gegeben habe, wenn kein Karabiner dran ist? Nicht so viel, hä? Dann müssen wir immer irgendwo ein Seil durchschlaufen und das irgendwie mühsam verknüppeln oder weiss nicht was. Und bei gewissen Sachen, geht schnell schauen, was, wäre das nämlich sogar noch keiben gefährlich. Nehmen wir schnell den Freund von Demian. Schau jetzt. Wenn da kein Karabiner dran wäre, wir nehmen nicht so schnell vor, um das zu zeigen. So. Und jetzt würde ich die Seile direkt durch den Stoffbändchen durchziehen. Und nachher voll Kraft da in diesem Seil innen wäre, dann würde Folgendes passieren. Stoff oder Nylon auf Nylon, das gibt Reibung. Und wenn das da durchrutscht, dann wird es heiss wie ein Mohren. Wie ein Mohren. Und das kann so viel heiss werden, dass das sogar fast wie tut verschmelzen miteinander. Die Seile wird immer dünner und kann im schlimmsten Fall sogar reissen. Also das wollen wir ja nicht, oder? Dann hätten wir ein schönes Geschenk mit sichern, wenn es dann reisst. Das nützt dann nichts. Hingegen bei einem Karabiner, wenn da die Seile ein bisschen durchrutscht, dann ist das gleich. Das ist gemacht für das. Das kann da hin und her rutschen. Ganz lang, da passiert gar nichts, auch wenn sehr viel Gewicht dran ist. Ich habe mir vorgestellt, wie gefährlich wäre es, wenn ich die Berge gänge. Und zwar super Geräte dabei habe. Teure Sachen, mega Hightech, super Sache. Aber kein Karabiner. Dann wird es mühsam wie verrückt und sogar gefährlich. Der Karabiner. Das ist gleichzeitig mein Verbindungsstück mit Jesus. Wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann ist es so, wie es gedacht ist. Nämlich, die Seele geht durch. Ohne Problem. Es gibt mir Sicherheit. Es gibt mir Halt. Aber wenn ich keinen Karabiner habe, dann wird es gefährlich. Und mühsam. Und genau so ist es, wenn ich auf mein Leben zurückschaue. Immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich brauche Jesus nicht. Dann war es mühsam und gefährlich geworden wie ein Mohren. Aber wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann ist es nicht gefährlich. Dann ist es so, wie es gedacht ist. Ich möchte euch als kleines Andenken für den Kindermoment möchte ich euch einen Karabiner mitgeben. Ja, verschiedene Farben. Jeder von euch kann mir sagen, welche Farbe er gerne hat. Der Blau. Entschuldigung, welchen möchtest du? Ein Grüner. Ein Gelben. Ein Roter. Blauer. Ich habe noch von allen Farben, zum Glück. Du willst schon blau. Also. Du möchtest rot. Also. Da. Demian. Ein Gelben. Da. Da. An was denkt ihr, wenn ihr jetzt den Karabiner da die Hose anmacht? Carina? du bist immer gesichert und Gott ist immer bei dir. Fantastisch, hast du meine Kindergeschichte voll verstanden? Das finde ich cool. Denkt doch dran, hey, so wie ich diesen Karabiner brauchen kann, zum Beispiel für einen Schlüssel dran zu tun oder was auch immer, genau so will ich doch bei Jesus eingehängt sein. Ich will doch auf ihn hören. Es ist einfach das Beste, wenn ich mit Jesus verbunden bin. Ein kurzes Gebet oder einfach die Augen schnell zusammendrücken und denken, Jesus, ja, du hilfst mir. Das reicht schon. Mit Jesus sind wir am besten unterwegs. Am sichersten. Und das ist so, wie es gedacht ist. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe gemerkt, es sind Gäste da, die vielleicht Schweizerdeutsch nicht so gut verstehen. Ich versuche mein bestes Schriftdeutsch, das ich habe, auszupacken. Von Hochdeutsch kann keine Rede sein. Es war ja schon lange geplant, dass ich heute zu euch kommen würde. Aber eigentlich gab es mit dem Talentschmiede-Weekend eine Terminkollision oder einen kleinen Terminkonflikt. Monika hatte das mitbekommen und mich prompt kontaktiert und mich darauf aufmerksam gemacht und auch angeboten, den Predigttermin zu verschieben. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob es mir überhaupt reichen würde, eine neue Predigt auszuarbeiten. Und so hielten Monika und ich mich über die letzte Zeit so ein bisschen auf dem Laufenden. Sehr interessant war eine WhatsApp von Monika, in der sie schrieb: Frag einfach Jesus, er wird dir sagen, ob es dran ist oder nicht. Und sie sollte recht behalten. Nur etwas war mir nicht klar. Wie kommt ihr dazu, jeden Sabbat einen Prediger zu haben, wenn ihr ihm offen lasst, ob es dran ist oder nicht? Aber Spaß beiseite, Gott gab mir Zeit, er gab mir Energie und auch die Inspiration für eine Predigt, und diese möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Ich habe diese Predigt den Titel gegeben zwischen Siegen und Versagen. Und dieser Titel hat sehr viel mit meinem eigenen Leben zu tun. Ich könnte mir vorstellen, mit deinem Leben auch. In Sprüche 24, Vers 16, dort steht: Ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber ein Gottloser versinkt im Unglück. Das heißt also, auch bei Nachfolgern von Jesus läuft nicht alles wie am Schnürchen. Weil ein Gerechter fällt auch. Kennst du diese Situationen, in denen du dich als Sieger fühlst? Die Arme hochgestreckt und vor Freude und Glück erstrahlst du. Die Heldenbrust nach vorn. Und auch wenn ich es kaum zu sagen wage, du ein bisschen stolz auf dich bist. Du hast gewonnen. Vielleicht sportlich, in einem Spiel, in einer schwierigen Diskussion, bei einer Wahl, wo auch immer ein Sieg möglich ist. Jeder Sieger kennt aber auch Versagen oder Verlieren. Genau wie beim Siegen kann ich eben auch im Sport, im Spiel, in einer Debatte oder bei einer Wahl verlieren. Wo sind dann die hochgestreckten Arme? Sie werden zu hängenden Schultern. Wo bleibt das freudenstrahlende Gesicht? Es verwandelt sich in eine missmutige Miene. Und wo bleibt die Heldenbrust? Sie wird ganz klein und lässt kaum noch Platz zum Atmen. Ich möchte mit euch eintauchen in das Leben einer Person, die wir alle gut kennen. Bevor ich euch den Namen nenne, gebe ich euch ein paar Adjektive zu dieser Person. Beginnen wir mit den positiven Eigenschaften. Diese Person war herzlich. Sie war talentiert, vielleicht sogar hochbegabt. Diese Person war loyal, motivierend, reumütig, mitfühlend, von Gott geliebt. Bei den nächsten drei Eigenschaften bin ich mir nicht so sicher, ob ich sie im Leben dieser Person bei positiv oder bei negativ einordnen soll. Deshalb habe ich da ein Plus und ein Minus gesetzt. Diese Person war nämlich risikofreudig und draufgängerisch. Sie war auch melancholisch und offenbar attraktiv. Diese Person hatte aber auch klare Schwächen. Sie war vorschnell, berechnend, launisch, depressiv, aufbrausend, treulos, unmoralisch, mörderisch und unkonstant. Diese Liste erhebt nicht den Anspruch, vollständig oder perfekt zu sein. Vielen von euch liegt es aber bestimmt auf der Zunge, um wen es hier geht. Ich möchte auch kein langes Ratespiel daraus machen. Die Rede ist vom harfenspielenden Hirtenjungen, auch bekannt als König und Dichter, Psalmist, Ehebrecher und Mörder, um einen Mann nach dem Herzen Gottes, David. Der eine oder andere mag sich vielleicht fragen, weshalb ich seine Eigenschaften so herausstreiche. Der Grund dafür ist eben, dass es so unglaublich viel mit meinem Leben zu tun hat. Vielleicht auch mit deinem Leben. Und ja, es gibt auch selten eine biblische Person, über die wir so viele und detaillierte Informationen haben. Sowohl positive als negative Informationen, sowohl Sonnen- wie auch Schattenseiten, so viel Rühmliches als auch Verwerfliches. Wie wäre es wohl, wenn man mein Leben so richtig unter die Lupe nehmen würde? Ich meine, nicht einfach einen Lebenslauf bei meiner Abdankung, der ja möglichst wohlwollend formuliert sein soll, sondern ein Bericht, der alles offenlegt. Auch das, was selbst meine Liebsten nicht wissen sollen oder nicht wissen müssen oder nicht wissen dürfen. Wir wissen auch von David nicht alles, nicht jedes Detail. Aber wir lesen doch von einigen Situationen, wenn ich es wäre, bei mir rote Ohren zur Folge hätte. Das eine Ohr würde vielleicht rot vor Genugtuung, aber das andere ganz sicher vor Scham. Ich lade dich ein, in den nächsten Minuten mit mir anhand dieser Eigenschaften von vorhin durch das Leben von David, aber auch durch mein und dein Leben zu streifen und ein paar Fragen aufzuwerfen. Ich möchte diese Eigenschaften nicht einfach nur so auflisten und David damit einen Stempel aufdrücken, sondern ich möchte sie mit euch vielmehr gemeinsam, konkret aufleben lassen, in Situationen aus Davids Leben eintauchen und mich inspirieren, aber auch herausfordern, konfrontieren und korrigieren lassen. Und natürlich dürfen auch ein paar Psalmworte nicht fehlen, wenn wir schon über den wahrscheinlich begnadetsten Psalmisten aller Zeiten sprechen. Als erstes habe ich aufgelistet, vorhin schon, David sei herzlich gewesen. Die Freundschaft zu Jonathan wird als Vorbild für wahre Freundschaft beigezogen, wo Vertrauen als eines der wichtigsten Elemente sichtbar ist. David und Jonathan vertrauten einander, obwohl die Umstände alles andere als unkompliziert waren. Jonathan, der Sohn von Saul, Saul, der David nach dem Leben trachtete, in 1. Samuel 8, 13 und Kapitel 20, Vers 41, wird deutlich, wie sehr sich die beiden, also Jonathan und David, liebten. Es steht dort, sie liebten sich wie ihr eigenes Leben. Sie schworen sich ewige Freundschaft. Sie küssten sich und weinten. Wie pflege ich Freundschaften? Spüren meine Freunde etwas von meiner Herzlichkeit? David war talentiert. Eventuell, oder nicht nur eventuell, ich würde sagen auch hochbegabt. Er war musikalisch, er schrieb Gedichte, Psalmen, er war Heerführer, er war Kämpfer, er war ein Kriegsstratege, aber er war auch Hirte, er war Bären- und Löwenbesieger. Wofür setze ich meine Talente ein? Wage ich Neues und noch Unbekanntes oder noch unbekannte Gaben zu entdecken? Oder gehe ich einfach immer den gleichen Trott? Ich weiß ja schließlich, was ich kann und was nicht. Wage ich Neues? David war loyal. David hätte die Möglichkeit gehabt, seinen Verfolger Saul umzubringen. Aber er tat es nicht. Als Saul und Jonathan starben und David als neuer König ausgerufen wurde, hätten die Nachkommen von Saul keinerlei Anspruch auf irgendetwas mehr gehabt. Aber David ließ sogar Nachforschungen betreiben und fand so einen Sohn von Jonathan, den Mephibosheth. David vermachte dem Mephibosheth alle Felder, die vorher Saul gehörten, und ließ ihn täglich an seinem Tisch essen. Wie viel Loyalität bin ich bereit aufzubringen? Bin ich mit dem Minimum, also mit dem, was so quasi von mir gefordert wird, zufrieden? Oder mache ich auch mal einen Schritt mehr? Wie oft sage ich meiner Frau, dass ich sie liebe, ohne dass sie es vorher gerade zu mir gesagt hat? David war motivierend. Er schaffte es, immer wieder die richtigen Leute um sich zu scharen. Ob als Freunde, als Begleiter, Beschützer auf der Flucht, als Leibwache, Berater, ob als Kriegleute und so weiter. David war sehr geschätzt. Einige seiner Psalmen sprühen vor Enthusiasmus und loben Gott mit fantasievollen Vergleichen. Zum Beispiel einige Verse aus Psalm 144. Gepriesen sei der Herr. Er ist mein schützender Fels. Er lehrt meine Hände zu kämpfen und zeigt mir, wie ich die Waffen gebrauchen muss. Wie gut ist Gott zu mir. Er ist meine Festung, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe, mein Erretter und mein Schild, der mich vor Bösem bewahrt. Er hat mich zum Herrscher über mein Volk gemacht. Herr, was ist schon der Mensch? Warum schenkst du ihm überhaupt Beachtung? Warum kümmerst du dich um ihn? Darf ich einen Schluck Wasser haben? Sieh, mir ist eine Flasche dabei. Sein Leben ist vergänglich und gleicht einem Schatten, der vorüberhuscht. Herr, komm vom Himmel herab, berühre die Berge und sie werden Rauch ausstoßen. Schleudere deine Blitze, schieße deine Pfeile und jage die Feinde auf und davon. Strecke mir deine Hand von oben entgegen und reiße mich aus den tosenden Fluten. Rette mich vor der Macht der feindlichen Völker. Ihre Worte sind Lug und Trug. Selbst wenn sie schwören, lügen sie. Und dann so typisch David. Gott, für dich will ich ein neues Lied singen und auf der zehnseitigen Harfe dazu spielen. Denn du verhilfst dem König zum Sieg und rettest auch deinen Diener David aus tödlicher Gefahr. Wenn du uns rettest, können unsere Kinder ungestört aufwachsen. Unsere Söhne werden stark und groß sein wie Bäume. Unsere Töchter werden schön sein wie geschnitzte Säulen, die prächtige Paläste zieren. Ich weiß nicht, ob ich das über Nadine und Joshua sagen würde, aber interessant. Ist mein Verhalten so authentisch, also so echt, dass ich Personen in meinem Umfeld auch mal zu etwas Außergewöhnlichem motivieren lassen? Spule ich meine Anfragen im Ernennungsausschuss einfach runter, weil dann habe ich ja schließlich angefragt? Oder versuche ich auch mal jemanden für etwas, für eine gute Sache so richtig zu begeistern? David war reumütig. Als der Prophet Nathan ihm sein Vergehen aufzeigte, bereute David, und zwar richtig. Auch wenn er vielleicht im ersten Moment Gott gnädiger stimmen wollte, um das angekündigte Unheil abzuschwächen, also den Tod des Sohnes, David war klar, dass es allein seine Schuld war, dass es zu dieser schlimmen Situation kam. Er bereute und akzeptierte die Konsequenzen. Und aus dieser Situation schrieb er den bekannten Psalm 51 mit dem sehr bekannten Text: O Gott, schaffe in mir ein reines Herz. Wem gebe ich die Schuld für mein Versagen? Oder stehe ich dazu, dass ich mein Verhalten ganz alleine zu verantworten habe? David war mitfühlend. Die Nachricht von Saul und Jonathans Tod nahm David emotional sehr stark mit. Er dichtete daraufhin ein Klagelied, 2. Samuel 1, 17 bis 27. Wie zeige ich Mitgefühl? Begebe ich mich auch mal etwas aus meiner Komfortzone heraus? David war von Gott geliebt. Es heißt über ihn, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich lade dich ein, in den nächsten Minuten weiter über Eigenschaften von David nachzudenken. Weshalb sagt Gott dies über David? Ein Mann nach meinem Herzen. Was macht ihn so besonders? Wir kommen nun also so zu Eigenschaften, die nicht wahnsinnig rühmenswert sind. Die ersten drei wusste ich nicht so recht, wie ich euch schon gesagt habe, ob ich sie bei Plus oder bei Minus einordnen soll. David war risikofreudig und draufgängerisch. Denken wir an die Höhle, in welche sich Saul zurückzog, um zu schlafen, und David dann einen Zipfel des Rocks abschnitt. Ich glaube nicht, dass ich diese Nerven gehabt hätte. Oder wie er die Schaubrote, die man sonst nicht berühren durfte, außer der Priester, wie er sich die vom Priester Ahimelech holte und sie mit seinen Männern verspeiste. Und nicht zuletzt sei hier sein unbändiger Wille erwähnt, gegen Goliath zu kämpfen. Ich meine, wenn das nicht risikofreudig und draufgängerisch in einem ist, frage mich, ist es ein Vor- oder ein Nachteil, risikofreudig und draufgängerisch zu sein? David war melancholisch. Dies kommt in einigen Psalmen zum Ausdruck. Vor lauter Angst und Kummer und Frust, weil seine Existenz zeitweise akut bedroht war, zog es ihn in eine Abwärtsspirale, aus der ihn nur noch der Blick auf Gott als den starken Retter herausholen konnte. Hierzu zwei Psalme, die aufzeigen, wie David es immer wieder schaffte, diesen Schnitt zu machen zwischen zu Tode betrübt, den Blick nach unten gerichtet und dann zack, von einem Vers zum anderen, Kopf hoch, den Fokus auf Gott gelenkt, und er beschließt den Psalm voller Hoffnung und Zuversicht. Psalm 6. Ein Lied von David mit einem tief gestimmten Saiteninstrument zu begleiten. Herr, du lässt mich deinen Zorn spüren. Ich flehe dich an, strafe mich nicht länger. Hab Erbarmen mit mir. Herr, ich sieche dahin. Heile mich, denn ich bin am Ende meiner Kraft. Ich weiß weder aus noch ein. Herr, wie lange willst du dir das noch ansehen? Wende dich mir wieder zu. Herr und Gott, hilf mir. Hilf mir. Du bist doch ein barmherziger Gott. Wenn ich tot bin, kann ich dir nicht mehr danken. Wie soll ich denn im Totenreich dich loben? Ach, ich bin müde vom Stöhnen. Nachts im Bett weine ich, bis die Kissen durchnässt und meine Augen ganz verquollen sind. Daran sind nur meine Feinde schuld. Sie haben mich in die Enge getrieben. Ihr Verbrecher, verschwindet, denn der Herr hat meine Tage gesehen. Jetzt Kopf hoch. Ja, der Herr hat mein Schreien gehört. Er nimmt mein Gebet an. Meine Feinde aber werden zu Tode erschrecken. Sie werden mit Schimpf und Schande überhäuft. Ehe sie damit rechnen, müssen sie die Flucht ergreifen. Ein zweiter Psalm, Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich von mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich zu mir und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen. Sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinem Untergang. Und jetzt wieder zack, Kopf nach oben. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich erretten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben. Du Herr, hast mir Gutes getan. Ist es ein Vor- oder ein Nachteil, melancholisch zu sein? Und wie steht es damit, attraktiv zu sein? Ja, er war es. Er war ein Charmeur in Sachen Frauen, ob bei Bathseba oder Abigail. Er konnte Frauen um den Finger wickeln. Und diese beiden waren ja nicht mal seine einzigen Frauen. Ist es ein Vorteil, attraktiv zu sein, oder ein Nachteil? Weshalb sagt Gott von David, ein Mann nach meinem Herzen? Etwa weil er launisch war oder sogar depressiv. Wie oft bin ich das? Oder weil er aufbrausend war. Wie oft bin ich aufbrausend? Oder weil David treulos, ehebrecherisch und unmoralisch war? Sagt Gott deshalb über ihn, ein Mann nach meinem Herzen? Wie oft bin ich das? Gemäß Matthäus 5, Vers 28, da steht, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Liebe Männer, wer von uns ist kein Ehebrecher? Oder weil David mörderisch war? Uriah musste sterben, weil David sich immer weiter in die Vertuschungstaktik hineinverstrickte. Und es kam auch vor, dass er jemanden töten ließ, ohne dass dies für uns so richtig nachvollziehbar wäre. Zum Beispiel den Boten, der ihm die Nachricht über Sauls Tod überbrachte, musste sofort sterben. Wie oft bin ich mörderisch unterwegs, wenn Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 21 und 22, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, ihn Dummkopf nimmt oder ihn verflucht, versündigt sich am Gebot, du sollst nicht töten. Weshalb? Ich meine, David war so unkonstant. Auf der einen Seite ein Kriegsheld, Heerführer, starker Mann, Goliath-Besieger. Der herzliche, talentierte, loyale, motivierende, reumütige, mitfühlende David. Auf der anderen Seite der melancholische, launische, depressive, aufbrausende, treulose, ehebrecherische, unmoralische und mörderische. Sorry für die schlechte Präsentation, das kommt davon, wenn man es auf dem Stick mitbringt. Über all diese Eigenschaften haben wir uns jetzt Gedanken gemacht. Die Frage bleibt, weshalb sagt Gott von David, ein Mann nach meinem Herzen. Was macht ihn so besonders? Gott sagt etwas Wunderbares über David. Ich glaube nicht, dass es aufgrund von einer besonderen Tat oder einer ausgeprägten Eigenschaft war. Ich habe es schon vorweggenommen mit der Folie. Kann es sein, dass Gott dies auch über dich und mich sagt? Eine Frau? Ein Mann? Nach dem Herzen Gottes? Ich glaube ja. Aber wie denn? Was muss ich tun? Wie muss ich sein, dass Gott dies über mich sagt? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel darin liegt, wie ich auf Gottes Rufen, sein Werben um mich und sein Anklopfen reagiere. David hatte keine weiße Weste. Er war genauso ein sündiger Mensch wie du und ich. Aber David hat sich von Gott sensibilisieren und korrigieren lassen. Er hat die Sünde bereut und die Konsequenzen daraus akzeptiert. David hat seine Energie Gott zur Verfügung gestellt und er gab Gas. Manchmal zu viel, manchmal zu wenig. Kommt dir das bekannt vor? Trittst du auch manchmal zu viel und manchmal zu wenig aufs Gas? Ich meine nicht nur im Straßenverkehr. Gott ist in beiden Situationen an meiner Seite. Bei zu viel und auch bei zu wenig. Aber er ist auch in den Situationen dazwischen bei mir. Die Frage ist, höre ich auf ihn? Lasse ich ihn sprechen und an mir wirken? Oder bin ich so überzeugt von meinem Weg, so beschäftigt mit so vielem und mit mir selber, dass ich Gott nicht wahrnehme? Sein Rufen, sein Werben, sein Anklopfen. Eine Frau, ein Mann nach dem Herzen Gottes bin ich immer dann, wenn ich ihm bewusst die Zügel in meinem Leben überlasse. Dann kann ich unter seiner Regie Vollgas geben. Zwischen Siegen und Versagen, hin und her taumelnd, das ging nicht nur David so, sondern uns allen. Ich rufe dir heute zu, lass dich von Jesus berühren und sensibilisieren. So bist du eine Frau oder ein Mann nach seinem Herzen. Jesus Christus hat gesiegt und wir dürfen uns an ihm festhalten. Je mehr wir dies tun, umso näher sind wir an seinem Herzen. Und übrigens, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da.